verlass das gewöhnliche Leben. Morgen haben wir schon Palmsonntag, der Herr Jesus zieht ein nach Jerusalem. Es ist ein großes Fest gewesen. Die Leute haben gerufen, Hosianna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Und die Jünger natürlich, das waren keine großen Größen, geistige Größen, die haben Palmzweige genommen und gewunken und die Kleider ausgelegt, damit der Heiland den roten Teppich hat. Gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn, haben wir die gerufen, Hosianna. Also ich lade euch ganz herzlich ein für morgen. Morgen habe ich ein gutes Thema noch dazu und wir werden also die ganze Karwoche über Jesus, sein Werk, das vollbrachte Werk, Gedanken machen. Hab keine Angst vor deinen Riesen und nicht nur Riesen, sondern auch Zwerge. Manchmal sind die Zwerge gefährlicher als die Riesen, weil man die nicht so beachtet, so die kleinen Füchse, die Mäuse oder was auch immer sein mag. Die fallen gar nicht auf, aber die machen großen Schaden. Ja, pass auf, hab keine Angst. Am Mittwoch werden wir ein gutes Thema haben, erlebe die göttliche Kraft. Am Karfreitag werden wir um 10 Uhr Gottesdienst haben und auch Abendmahl. Und ich lade euch alle ganz herzlich ein. Meine Botschaft wird sein, Jesus stirbt als Sieger. Halleluja. Und ich werde nie vergessen, als wir mal in Rom waren, im Kolosseum, da wo viele Christen ihr Leben für Jesus gelassen haben, in wilde Tiere gekämpft haben, plötzlich sehe ich ein Kreuz. Und denke, was sucht dieses Kreuz hier an dieser heidnischen Stätte? Und dann komme ich an diesem Kreuz etwas näher und dann steht unterhalb, gesiegt hast du, o Galiläa. Und das ist Jesus. Gesiegt hat Jesus über die Römer. Jesus gesiegt über die Juden. Gesiegt über die Kommunisten. Jesus hat gesiegt über Humanisten, was es auch immer sein mag, über das Heidentum. Er hat gesiegt. Gesiegt hast du, o Galiläa. Und zwar durch das Kreuz. Also gesiegt hat Jesus, als Sieger stirbt. Und er stirbt nicht als Versager. Es wäre schlimm, wenn die letzten Worte Jesu und die letzten Worte des Menschen sind immer wichtig. Was sind die letzten Worte gewesen? Weißt du, manche Evangelisten, manche Bibel, also Schreiber, die sagen, mein Gott, warum musst du mich verlassen? Und er verschied. Aber das waren nicht die letzten Worte Jesu. Die letzten Worte Jesu waren es ist vollbracht. Und dann heißt es, verschied er als Sieger. Am Samstag, Karsamstag, das ist der stille Samstag, heißt es in den kirchlichen Kreisen. Also so still ist es gar nicht. Manche Leute denken, da hat Jesus geschlafen, er war tot. Nein, er stieg hinab an die untersten Orte der Unterwelt und hat das Gefängnis gefangen genommen. Jesus hat nicht nur auf Golgatha gesiegt, sondern der Herr Jesus hat auch in der Hölle gesiegt. Am Schluss konnte er sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. So er stieg hinab bis an die untersten Orte der Erde. Und mein Thema wird sein am Samstag, auch der Tod ist ein Werkzeug Gottes. Und der Tod gehört dazu. Jesus erzählt uns ein Gleichnis und er sagt, ja, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Es sei denn, es stirbt, sonst kann es nicht zur Frucht bringen und keine Resultate bewirken. So, auch der Tod. Und dann am Ostern werden wir den Sieg Jesu feiern wieder weiter. Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus ist wirklich auferstanden. Er ist wirklich auferstanden. Und schau, Frühling. Da sprießt es, da wächst alles, die Welt ist voller Leben. Genauso ist auch das geistliche Leben. Die Welt ist nicht tot, auch wenn es so manchmal so aussieht. Die Wüste ist nicht tot. Da brauchst du nur ein paar Tropfen Regen und schon blüht die ganze Wüste und wir haben das Paradies Gottes. Also verlass das gewöhnliche Leben. Wir sind jetzt dabei, dieses gewöhnliche Leben zu verlassen, einzuziehen ins Reich Gottes, nach dem Reich Gottes zu trachten. Wie auch immer. Alte Gewohnheiten zurückzulassen. Und Gewohnheiten sind Mächte. In Sprüche Kapitel 22, Vers 6 heißt es, gewöhne einen Knaben oder Mädel auch, gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er nicht mehr davon ab, wenn er alt ist. Das, was man einem Kind bis 5 Jahre lehrt und beibringt und was er erlebt bis 5 Jahre, das ist für den Rest des Lebens programmiert. Und das ist deshalb wichtig. Gewöhne einen Knaben an seinen Weg. Wenn der antiautoritäre Erziehung genossen hat, dann wird er ein Wildling. Wird aber in Schranken gewiesen, trotz Alter, wenn er da merkt, er kriegt nicht alles oder sie, so dann wachsen sie. Ein Missionar hat eine Geschichte erzählt. Auf einem Bauernhof hat ein Bauer einen Geier als Wächter gehabt. Und zwar angekettet, aber dieser Wächter war angekettet und ging immer hin und her an der Stelle und dergleichen. Und damit er nicht, also war angekettet, damit er nicht wegfliegt, an der Leine gebunden, so wie ein Hund. Und so blieb der Vogel immer da und ist im Kreis rummarschiert. Dann kommt ein Tierschützer vorbei und sagt, was machen Sie da? Das ist nicht normal, einen Vogel hier anzubinden, lassen Sie ihn los. Und er hat es gemacht. Der hat dann dieser Bauer die Leine weggenommen. Und aber der Vogel hat sich so an dieses Umfeld gewöhnt, der ging weiter auch ohne der Leine im Kreis. Verstehst du, weil er sich daran gewohnt hatte. Und ist auch nicht weggeflogen. Und er hat seine Freiheit gehabt, aber er lebte nicht mehr in seiner Freiheit. Er ging immer auf und ab. Auf und ab. So. Auch wir. Gewöhne einen Jungen an irgendetwas. Gewöhne dich an etwas. Du kannst es dann schlecht loslassen. Also, weißt du, auch schlechte Gewohnheiten. Ich weiß nicht, ob du sowas gehabt hast. Ich habe auch so ein paar schlechte Gewohnheiten mal als Bub gehabt. Weißt du, das kannst du gar nicht mehr stoppen. Ich will jetzt euch nicht vormachen, was ich alles so gemacht habe. Mit der Zunge geschnalzt und so weiter. Dann immer wieder mit der Zunge geschnalzt. Aber das hat mir Spaß gemacht und ich konnte nicht mehr aufhören. Gewohnheit. Wissen wir, jemand das so eingeredet hat, also ein Psychologe, einfach einen behandelt, wie man das also ab sich abgewöhnt und macht das nicht und so weiter. Da muss ein Bonbon lutschen und so, ja. Der Mensch muss erzogen werden. Das sagt Salomo hier eigentlich. Wenn man aus dem Leben was machen möchte, wenn man in seinem Leben zurechtkommen möchte, muss der Mensch erzogen werden. Auch der geistliche Mensch, auch der gläubige Christ, der muss erzogen werden. Je nach der Qualität der Erziehung. Weißt du, so entstehen die Gewohnheiten. Wenn du bei schlechten Eltern zur Welt kommst und nur schlechte Vorbilder siehst, du musst dich nicht wundern, dass die Kinder dann auch falsch und schlecht erzogen werden. Und der Charakter falsch geprägt ist und dass diese ganzen Lebensabläufe negativ verlaufen. So ist es so wichtig, dass wir richtige, gute Tugenden bekommen. Richtig gute Tugenden. Gewöhne dich an das Gute. Dann wirst du auch Gutes auch ernten. Tugenden, einfach gute Tugenden. Durch Tugend gestaltet man sein Leben. Und die Tugend sind nicht für den Himmel. Die Tugend sind für die Erde. Die Tugend bestimmt das Leben. Ich weiß, es ist nicht gut oder nicht. Ja, die Leute mögen es nicht. Preußische Tugenden. Da weiß ich, dass sie ein rotes Tuch, aber das ist der Teufel. Der Teufel möchte die preußischen Tugenden nicht sehen. Der möchte ein Schlamper sein, ein Chaot sein, ein Durcheinanderbringer. Jeder so nach seiner Laune, so wie in der Richterzeit heißt. Jeder tat, was er wollte. Aber Tugenden sind ganz was anderes. Tugenden sind Qualitäten des Lebens, Aufrichtigkeit. Stell dir mal vor, jeder sagt und denkt und tut und handelt, wie er will, lügt und betrügt. Bescheidenheit ist eine Tugend. Die muss man auch lernen, bescheiden sein, nicht übertreiben und untertreiben. Fleiß ist eine Tugend, das sind preußische Tugenden. Gehorsam, ja, Gradlinigkeit, Gerechtigkeit sind, jedem das Seine. Das sind Tugenden und das sind sogar biblische Tugenden. Also ich weiß nicht, warum der Teufel das nicht mag. Gottesfurcht ist auch eine Tugend. Die Bibel sagt, Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang. Preußische Tugenden, Härte. Gewiss. Mehr, man muss hart sein zu sich selbst. Hart zu, ja, zu seinem Schweinehund innen drin, der sich so verkriecht. Dann Ordnungssinn, ist auch eine preußische Tugend. Pflichtbewusstsein, Pünktlichkeit. Pünktlichkeit. Redlichkeit. Wir wissen gar nicht mehr, was das ist. Redlichkeit. Da musst du in ein Wörterbuch nachgucken. Was ist Redlichkeit? Selbstverleugnung, also eine ganze Menge. Sparsamkeit, eine preußische Tugend. Tapferkeit, ohne Wehleidigkeit, das ist preußische Tugend. Leiden, ohne zu klagen, auch in der Bibel. Wir sollen uns freuen am Leid. Also wir haben so vieles, was in deutsche Kultur eingegangen ist, in die preußische Kultur hineingenommen worden ist, das findest du in der Bibel, als Frucht des Geistes. Und dergleichen, Treue. Unbestechlichkeit, Unterordnung, Zurückhaltung, Zuverlässigkeit, alles wunderbare Tugenden, die heutzutage fehlen. Heutzutage wächst eine Generation auf, die, ja, jeder macht, was er will, du kannst dich auf niemanden verlassen. Früher war ein Mann ein Wort, heute brauchst du ein ganzes Wörterbuch. Die Früchte des Geistes sind unverzichtbare Tugenden. So, die Christen müssen das sich einüben. Der Teufel hält von diesem ganzen Zeug nichts. Weil er möchte machen, was er will. Nach seiner Lust leben, nach seiner Laune leben. Aber bald ist Schluss mit lustig. Du siehst jetzt, was der Herr Trump in Syrien gemacht hat. Verstehst du? Wir stehen vielleicht am Rande eines Weltkriegs. Und wir schlafen und schnarchen. Und merken nicht, wie spät es an der Weltenuhr ist. Und der macht dumme Sachen. Glaub mir das. Er ist nicht berechenbar. Er muss das, was der andere nicht gemacht hat, nachholen. Und du siehst, wir gehen mit Riesenschritten in die Endzeit hinein. Also, fang an, Christ zu werden und fang an, ja, die Tugenden des Geistes zu praktizieren. Wandle im Geist. Etwa 90% aller unserer Handlungen sind Gewohnheiten. Wir gehen aus Gewohnheit zur Versammlung. Wenn wir keine Gewohnheit haben, wir verschlafen den Sonntag. Ach, das ist so schön im Bett und so gemütlich. Gewohnheiten bestimmen unsere Lebensgestaltung. Weißt du, unser Leben verläuft nach mechanischen Regeln. Das ist so automatisch. Wir sind so gewohnt, wie einfach immer das Gleiche. Rhythmus, schablonenhaft. Nach dem Schema F alles. Und wehe, sind die Stühle mal versetzt. Wehe. Wehe ist irgendwas, was passiert, was wir gar nicht mehr gewohnt sind. Wir haben in Süddeutschland einen Pastor gehabt, weil die Leute immer zu spät gekommen sind, zur Predigt. Wisst ihr, was er gemacht hat? Da statt die Einleitung, weißt du, die kamen immer in der Einleitung. Die haben sich gesagt, solange man singt, muss man nicht kommen zum Singen, zum Anbeten und so weiter. Die Musik gefällt mir nicht oder das gefällt mir nicht. So, dann hat er angefangen mit der Predigt und Ausleitung erst zum Schluss gemacht. Dann sagte er, was, der predigt schon? Und die waren ungewohnt, verstehst du, ungewohnt. Warum soll ich immer anfangen, zuerst mal ein paar Lieder singen und dann die Predigt, mit der Predigt. Und dann, wir können nachher, wir haben das Wort Gottes genossen, wir haben das Wort Gottes gehört und jetzt wird noch ein Lob- und Dankopfer gebracht. Weißt du, aber wir sind so gewohnt nach Liturgie. Wie, wenn irgendwas zuvor kommt oder danach kommt oder der Pastor was anders macht. Unsere ganze Lebensgestaltung besteht aus Gewohnheiten. Deshalb, wir müssen lernen, unsere Gewohnheiten zu verändern, zu wachsen, weiterzuentwickeln. Und zwar dynamisch und kreativ und schöpferisch. Und dazu müssen wir das Alte verlassen. Alte, ausgefahrene Wege, Spuren, Rillen verlassen. Jesus sagt, siehe, den Alten ist gesagt, aber ich sage euch. Jesus bringt was Neues. Ganz auch was anderes. So, Jesus will in unser Leben einziehen. Palmsonntag wird morgen sein. Und eigentlich habe ich schon immer. Und ich danke euch für die Palmen, die ihr gebracht habt. Morgen werden sie ausgeteilt. Die Jünger haben Hosianna gesungen. Sie legten ihre Kleider nieder. Sie haben den Herrn gepriesen und den Herrn gelobt. Und der Erste, der Erlösung erlebte, das war der Esel. Der Esel hätte gesteinigt werden sollen, denn er hat wahrscheinlich einen Menschen totgeschlagen, irgendwie durch irgendeine falsche Reaktion, und der sollte sterben. Der war angebunden zur Steinigung. Und dann sagt Jesus, und ihr werdet einen Esel und eine Eselin finden mit ihren Jungen, bringt mir her. Und wenn jemand fragt, was macht ihr da, dann sagst du, der Herr bedarf seiner. Und du musst vorstellen, wie diese Eselin, wie die schön ging, der Heiland saß, der Gott, der Schöpfer des Universums, saß auf ihrem Rücken. Wie stolz sie war, der Heiland. Und die Leute rufen, Hosianna, Hosianna, und winken mit den Palmzweigen. Wie hättest du dich gefühlt, wenn du die Eselin gewesen wärst? Oh, ich darf den Heiland tragen. Ich bin so unwürdig. Ich bin des Todes schuldig. Diese Eselin wurde befreit. Wenn die heute leben würde, die würde sogar als gesegnete Eselin irgendwo im Dom zu Köln oder im Vatikan ausgestopft. Da steht, der Herr saß auf dieser Eselin. Leider, die ist nicht mehr da. Zu Salami wahrscheinlich haben sie gemacht. Hosianna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Was? Und da kommen diese Pharisäer, die Juden, die hohen Priester, die Geistlichen. Sag doch deinem Meister oder sag deinen Jüngern, sie sollen nicht so laut schreien, die sollen nicht so laut rufen, Hosianna. Da passiert noch ein Aufstand bei uns in Jerusalem. Psst, du siehst das so. Weil die nicht gewohnt waren, dass jemand Hosianna sagt, dass jemand Gott lobt und preist und dass jemand Jesus begrüßt und willkommen heißt. Brich mit den Gewohnheiten. Nicht nur mit der Sünde, sondern Gewohnheiten. Gewohnheiten sind die Sünde ausmachen. So, und jetzt komme ich zu ein paar praktischen Punkten. Wenn du dem Herrn Jesus Christus dein Leben übergeben hast, dann beginnst du mit Jesus ein ganz neues Leben. Und jetzt bist mit der Lebensübergabe bist du nicht mehr der Herr deines Lebens. Oder ganz vergessen die Lebensübergabe. Es war nur Spielerei, Geplänkel. In dem Moment, wo du dein Leben Jesus Christus übergibst, fängt er dein Leben zu formen und fängt er dein Leben zu gestalten. Weißt du, wir sagen gerne, wenn so Gast kommt, oh, fühlen Sie sich hier wie zu Hause. Stell dir mal vor, der Gast anfängt bei dir sich zu Hause zu fühlen. Dann sagst du, die Tapete, das ist Quatsch. Oder die Möbel, wie da gestellt sind, das ist alles verkehrt. Und da fängt an, deine Wohnung umzuräumen. Und so ist es, wenn Jesus in dein Leben hineinkommt. Mit der Lebensübergabe, ich nehme ab und er nimmt zu. Das ist Lebensaufgabe, Lebensübergabe. Und ich werde immer Jesus ähnlicher. Jesus geht es nicht darum, dass wir viel für ihn was tun, sondern dass er viel an uns tun kann und arbeiten kann und sich entfalten und sich entwickeln kann. Deshalb geht es, dass Jesus an uns wirkt. So, Lebensübergabe ist noch viel mehr. Wir gehen dann seine Pfade, seine Wege, nicht mehr unsere Wege. Wir leben nach seinem Rhythmus. Und der Rhythmus des Heiligen Geistes ist total anders als unser Rhythmus. Das kann sein, dass der Heilige Geist dich um Mitternacht weckt und sagt, steh auf und fahr zum Bahnhof. Dort habe ich Arbeit für dich. Ich habe solche Dinge erlebt. Weißt du, wenn du dein Leben Jesus übergibst, bist du nicht mehr der Herr deines Lebens. Da gehen deine Uhren nach ihm. Da musst du deine Uhr umstellen. Jetzt haben wir Sommerzeit, Gotteszeit. Eure Zeit ist immer, aber meine Zeit ist nicht gekommen. Aber wenn sie kommt, dann musst du gleich aufspringen. Der Meister ruft dich. Ja, und ich weiß, es ist so schwer, Gewohnheiten zu verlassen. Denn der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Er macht immer das aus Rhythmus, das habe ich schon immer gemacht. Mein Vater hat es gemacht, mein Großvater hat es gemacht, mein Urgroßvater hat schon gemacht. Das läuft alles nach gleicher Schablone. Und wir müssen herausbrechen aus der Schablone. In der Bibel heißt es einmal, lasst euch erlösen von dieser verkehrten, geistlosen, gottlosen Gesellschaft. Und unsere Gesellschaft ist geistlos und gottlos. Sie ist nur materialistisch. Nur essen, trinken und gutes Leben, Urlaub. Aber da bröckelt es langsam in unserer Welt. So, wir werden dabei verunsichert, wenn wir hören, ich muss mich verändern. Oder andere werden überfordert. Was? So viel? Ich werde nie vergessen, da kommt eine orthodoxe, russisch-orthodoxe Frau zu mir mal im Gottesdienst und sagt, Pastor, Ihre Religion ist eine schwere Religion. Da habe ich gesagt, was? Habe ich gar nicht gemerkt. Weißt du, wenn du mit Jesus lebst, ist die Sache nicht schwer. Aber wenn du immer widerstehst und widersprichst und sagst, nein, Herr, das auch nicht. Aber ich habe mich angewöhnt, mit Jesus zu leben und es fällt nicht schwer. Aber dem, der das nicht macht, ist es furchtbar. Eine schwere Religion. Aber was hat Jesus gesagt? Wer nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen und dann komm und folge mir nach. Mit nichts und gar nichts. Vielen fällt es sehr schwer, einen neuen Rhythmus sich anzugewöhnen. Gesegnet sind die, die Schichtarbeit machen. Die können da, die müssen jede Woche was um eine andere Uhrzeit aufstehen. Aber das ist auf die Dauer auch nichts wieder. Weißt du, du musst lernen, umzustellen, sich zu verändern. Ein klassisches Beispiel für Veränderung ist das Volk Israel. Die sind zwar aus Ägypten hinausgezogen, haben mit Kraft Gottes Befreiung erlebt und viele haben Befreiung erlebt durch die Gnade Gottes. Und dann merken sie, das ist alles ganz anders hier. Da bin ich von Gott abhängig. Und Gott hat gesagt, wenn ihr in das gelobte Land reinzieht, wollt ihr überhaupt? Das seid ihr, das ist nicht so wie Ägyptenland, wo die Kanäle sind und wo ihr über das Wasser bestimmt und berechnen könnt. Also jetzt kommt die Flut? Nein, das ist halt abhängig vom Spät- und Frühregen. Und sie waren auf dem Weg ins gelobte Land, aber sie waren noch voller ägyptischen Gewohnheiten. Und das hielt sie zurück. Oh, wir brauchen Fleisch. Das ist immer morgens Manna, mittags Manna, abends Manna, immer nur Manna. Verstehst, wo kommen wir da hin? Wir brauchen mal Knoblauch, mal Kümmel und mal Gewürz und nur Manna. Manna war deine Speise. Das hat keiner gewusst, was es ist. Man konnte kochen, man konnte braten, man konnte roh essen. Und es waren alle Spurelemente drin. Denn in der Zeit, solange sie Manna gegessen haben, da war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. In Ägypten, da gab es eine reiche Auswahl an Speisen. Und hier nur Manna. Sie waren gewohnt, für Pharao Sklavenarbeit zu tun. Der hat es vorgegeben, mach das, produziere so und so viel Ziegeln, das brauchen wir. Sie haben täglich Druck gehabt und sie brauchten Druck, denn ohne Druck wäre nichts passiert. Und es gibt so viele Menschen, die nur nach Druck oder unter Druck arbeiten. Verstehst? Immer Druck. Hausaufgaben machen, jetzt machen wir eine Prüfung, jetzt machen wir das, jetzt passiert das. Jeder aber, der ein freier Mensch geworden ist, der muss jetzt seine eigenen Entscheidungen treffen. Jetzt ist eine ganz neue Gewohnheit. Selber entscheiden, selber sie Druck machen. Ich muss, ich will. Ich will im Geist singen, ich will im Sinn singen, ich will in die Versammlung gehen. Auf Anregung des Heiligen Geistes kam Hanna und Simeon in den Tempel. Wo ist es bei uns? Anregung des Heiligen Geistes. Früher war ihr Leben von den Jüngern stumpf und oder den Ägyptern stumpf und inhaltslos, immer das Gleiche. Immer morgens das Gleiche, wie am Fließband. Ziele produzieren. Und jetzt müssen sie selber sich ein Ziel setzen. Selbst dem Ziel nachjagen. Selbst sich anstrengen. Raus. Jetzt geht's wieder weiter. Die Reise wird jetzt fortgesetzt. Jetzt müssen sie selbst mit den Riesen sich auseinandersetzen. Oder mit den Zwergen. Oder mit was auch immer. Sie haben schnell vergessen, warum sie unterwegs waren. Und das ist nämlich, wenn wir eine Weile unterwegs sind, vergessen wir, warum Gott uns rausgeführt hat. Warum wir in der Gemeinde sitzen. Warum wir das Wort Gottes brauchen. Warum die Predigt notwendig ist. Sie waren gewöhnt in Ägypten von Götzenbilder geleitet zu werden, Götzenbilder zu haben, anzubieten. Das haben sie bei den Pharaonen gesehen. Das haben sie gedacht, das muss auch bei ihnen sein. Und als Moses vom Berg nicht mehr runterkam, was ist passiert? Die alte Gewohnheit brach durch. Lass uns auch ein Gottesbild machen, ein Kalb. Und das soll uns vorangehen. Du siehst, sobald der Mensch Gott nicht mehr sieht, nicht mehr hört, nichts mehr hat von Gott, läuft er schon den falschen Göttern nach und macht sich selber Götter. Und dann noch dieser Gott da in der Wüste, der gibt uns Gebote, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Und da müssen sie sich gewöhnen. Der unter Gott lebt, der hat keine anderen Götter. Der unter Gott lebt, der lügt nicht. Der unter Gott lebt. Und du weißt, was Lügen ist. Notlüge auch, das ist auch eine Lüge. Eine kleine Lüge, der Chef ist nicht da und er sitzt gerade daneben. Du weißt ja, diese ganzen frommen Notlügen oder sich ausreden, wenn man Sachen zurückgibt und die man gar nicht mehr will und so weiter und wieder zurück umtauscht, das passt mir nicht. Das passt dir ganz gut, aber du wirst es nicht haben. Und dann findet man so Ausreden. Also meine Freundin oder Freund gefällt das nicht. Es gibt so viele, alle faulen Ausreden sind Lügen. Und wir müssen über jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen. Und wie viel haben wir gelogen? Der Mensch, der unter Gott steht, lügt nicht. Aber wir sind gewohnt zum Lügen. Wir merken es gar nicht mehr, dass wir, während wir reden, schon 5-mal gelogen haben und übertrieben haben. So, der Mensch unter Gott, der begehrt nicht, was der andere da hat. Er ist nicht neidisch auf den anderen. Er ist nicht eifersüchtig auf den anderen. Der Mensch, der unter Gott ist. Und das alles müssen wir uns jetzt angewöhnen. Zuerst einmal, wir eiferten und wir beneideten die Leute und ja, wir strebten, genau das Gleiche zu präsentieren und zu haben und zu sein, was sie sind. Und jetzt hier plötzlich muss ich nach der Offenbarung leben. Ach, dort, irgendein Gott hat es gesagt, du sollst nicht begehren von deinem Nächsten gar nichts. Sie waren so gewohnt in ihrer Tradition, in ihren Gewohnheiten. Und jetzt die Führung Gottes. Und jetzt, wenn es die Wolkensäule sich bewegt, jetzt muss man wieder weitergehen. Aber es ist so schön hier. Also, ich weiß nicht, die paar Palmen hier, das Wässerchen plätschert und wir fühlen uns so gemütlich, Kinder am Spielplatz. Das ist alles so wunderbar eingerichtet und jetzt die Wolkensäule bewegt sich und das heißt jetzt, Kinder, wir gehen jetzt weiter. Furchtbar. Gott lässt uns nicht in Ruhe. Ja, er lässt uns nicht in Ruhe. Wir müssen ständig immer unterwegs sein. Und wir möchten uns gerne so gemütlich einrichten, so häuslich, so vertraut, verstehst? Jetzt kommt von woanders hin, so eine wunderbare Stelle. Ach, lieber Gott, hier bleiben wir. Hier ist gut sein. Lasst uns Hütten bauen. Denk an die Apostel. Verstehst du, sie sind auf dem Berg der Verklärung. Jesus, Moses, Elia. Die ganze Herrlichkeit Gottes ist da. Oh, Heiland. Hier den Gesang, den Engelgesang, die Musik. Hier bleiben wir. Und plötzlich sagt Gott, wir ziehen weiter. Volk Gottes ist ständig unterwegs. Zu neuen Plätzen. Zu neuen Schlachtfeldern, zu neuen Höhepunkten, zu neuen Tiefen. Und ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stab und Stecken trösten mich. Weißt du, die Tradition ist so wunderbar, alles aus Gewohnheit. Dann sehe ich den Pastor, kenne die Leute schon, aber stell mal vor, das ist alles anders. Als ich in Stuttgart-Münster, das ist Bad Cannstatt, eine kleine Gemeinde noch übernommen habe von einem älteren Bruder, der nicht mehr konnte, von unserer Bewegung. dann komme ich dort runter und habe gesagt, meinen jungen Leuten aus der Teestube, wir gehen in diese Versammlung, wo die Omis und Opis sind und wir bringen ein bisschen frisches Leben. Dann kommt ein Bruder rein, ein Hippie, der setzt sich auf den Stuhl, dann steht plötzlich eine Schwester da, das ist mein Platz. Und dann steht er auf, geht er weiter und dann setzt er sich hin und dann kommt die Tante Clara und dann sagt, das ist mein Platz. Der Junge ist rumgegangen, die ganze Stuhlreihe, bis er schließlich irgendeinen leeren Platz gefunden hat, der noch nicht vermietet war und der noch nicht besetzt war. Und es war schwer, frisches Leben in diese uralte Gemeinde hineinzubringen. Das ist mein Platz. Und damit fing alles an. Hier sitze ich schon seit 20 Jahren. Ja, deshalb sind auch keine fremden Leute gekommen. Und die Geschwister haben dann, als ich das erste Mal dort war, dann geht plötzlich eine Schwester raus und als sie dann reinkam und am Schluss des Gottesdienstes habe ich gefragt, was hast du gemacht? Ich habe die Gemeindetür abgeschlossen, damit niemand einbricht und niemand kommt und so weiter. Ja, verstehst, kein Wunder, dass wenn die Leute nicht kommen, wenn man so konservativ ist. Und Gott muss uns erlösen vom konservativen Denken, von diesen festen Plätzen. Das ist mein Platz. Du siehst das noch heute. Der Bub rutscht da ständig durch die Gemeinde. Wir müssen lernen, neue Wege zu gehen, uns zu gewöhnen. Und ich weiß noch wie heute, da habe ich die Gemeinde übernommen, ein paar Wochen geleitet. Dann kommt eine Schwester und sagt, bei uns ist hier nichts mehr so wie früher. Ja. Wenn du mit dem Heiland gehst, ist nichts mehr morgen wie früher. Denn jeder Tag ist neu. Er gibt uns jeden Tag frisches Brot. Und Gott hat gesagt, sammelt nicht fürs nächste Woche, sondern jeden Tag was Frisches. Ja. Und weißt du, diese Veränderung, wenn Gott anfängt in deinem Leben zu arbeiten und wenn du dein Leben Jesus übergibst, bitte, wenn du das nicht willst, lass es bleiben. Aber wenn du wirklich Interesse hast, in den Himmel zu kommen und vollendet zu werden, das Ziel zu erreichen, dann musst du diese Konsequenz tragen, dann musst du dich verändern, jeden Tag neu. Im Römerbrief Kapitel 12 heißt es, wir sollen uns täglich erneuern. Ich selber muss mich erneuern. Zähne putzen, bürsten und vieles andere mehr. Auch schon allein das. Und nach 7 Jahren, deine Zellen haben sich erneuert. So, das ist der Mensch, täglich sich zu erneuern, täglich sich zu verbessern, täglich neuen Anlauf zu nehmen, täglich die verlorenen Schlachten vergessen und sich aufzuraffen, ach, gestern habe ich versagt, gestern habe ich das getan, zu viel gegessen, zu viel getrunken, zu viel geredet, zu viel was weiß ich, was ich alles gemacht habe. Jetzt muss ich heute ein bisschen stiller sein, ein bisschen mäßiger sein, ein bisschen ruhiger sein, ein bisschen langsamer sein. Umstellen, ja, jeden Tag sich zu erneuern. Und nur so erreichen wir das Ziel, weißt du, die alten Gewohnheiten abzulegen, das ist nicht leicht. 2 Millionen Männer sind ausgezogen aus Ägypten und nur 2 kamen ins gelobte Land rein. Schrecklich, schrecklich. 2 von 2 Millionen. Warum? Die anderen, die haben gesagt, wir wollen zurück. Gab es nicht genug Gräber in Ägypten? Die haben ja wunderbare Gräber, Pyramiden sogar. Verstehst du, gab es nicht genug Gräber für uns in Ägypten und hier in der Wüste kein Friedhof, wo wir nachher unsere Ahnen beweihräuchern können, später vorbeikommen können, eine Kerze anzünden können. Verstehst du, das musst du vorstellen. In der Wüste verscharrt und dann zieht man wieder weiter zur nächsten Station. Israel hat 42 Stationen in der Wüste gehabt. In 40 Jahren. 42 Stationen. Da wunderst dich. Auch wir können uns an so vielen gewöhnen. Sogar pfingstliche Liturgie, charismatische Liturgie. Da singt man 3 Strophen. Ich werde nicht vergessen, wir haben eine Schwester, eine Pastorin in Stuttgart gehabt, nicht in unserer Gemeinde, Nachbargemeinde, aber Pfingsterin, die hat gesagt, Geschwister, die 3. Strophe singen wir in Zungen. Weißt du, das denkt man, das kann man. Nein, die 3. Strophe, verstehst du, da singen sie da aus dem Pfingstuhl und die 3. Strophe singen sie dann in Zungen, aus Gewohnheit, verstehst du, was kann man machen? Der Heilige Geist ist kein Gewohnheitstier. Ich werde nie vergessen, ich predige mal in Hamburg und dann kommt ein älterer Bruder auf mich zu und sagt, Bruder, hier in dieser Gemeinde, ich bin schon lange, ich glaube 40 Jahre war noch in der Gemeinde dort, ich habe hier mal die Herrlichkeit Gottes erlebt. Als das erste Mal Zungensingen bei uns in der Gemeinde ausbrach, da war die Herrlichkeit so groß, wir standen alle an der Wand, wir konnten nicht stehen vor der Herrlichkeit Gottes. Es war so wunderbar und es war so schön. zweiten Sonntag, wo wir dann wieder waren, es war genauso herrlich. Und dann hat der Pastor eingeführt, wir fangen jetzt jeden Sonntag in Sprachen zu singen. Und dann ist alles verpufft. Alles nur noch Liturgie. Pfingstliche, charismatische Liturgie. Da wird in Zungen gesungen, sobald diese Schwingung da ist und diese Höhen erreicht worden sind. In Zungen, nein. Der Heilige Geist kann sogar ganz unten anfangen. Vom Heiland heißt es, und er sprach den Lobgesang. Der hat nicht einmal gesungen. Der hat den Psalm da aufgesagt. Gott gelobt. Weißt du, Gott ist nicht in einer Schablone. Jetzt machen wir Gottesdienst. Nein. Um Mitternacht fängt Paulus und Silas in Philippi an zu singen. Und wie? Im Stock. Und nicht so schön, wie wir manchmal singen. Aber das ganze Gefängnis war erstaunt. Was sind für blöde Leute da unten? Wir möchten schlafen hier. Die stören unsere Nachtruhe. Aber weißt du, wenn der Heilige Geist wirkt, dann musst du unruhig werden. Da musst du dich bewegen. Und da musst du sogar um Mitternacht aufstehen und dein Lobgesang verrichten. Weißt du, Gott geht nicht nach einer Schablone. Gott geht nicht nach unseren Uhren. Weißt du, wenn bei uns Mitternacht ist, ist woanders Mittag. Und manchmal gibt Gott uns Aufträge zu beten. Bitte bete. Und so, du musst um Mitternacht beten für jemanden auf der anderen Seite der Erde, diesen Planeten, der in Not ist, in Schwierigkeiten ist, dass du für den auf der anderen Seite betest. Raus aus der Gewohnheit. Geschwister, wir müssen flexibel werden. Flexibel für Gott. Erreichbar für Gott. Denn wir leben nicht mehr unser Leben, wir leben sein Leben. Paulus sagt, ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist das Geheimnis des Glaubens. So, der Heilige Geist und so weiter will, dass wir das alte Leben so langsam Stück für Stück abbauen. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Verlasse das gewöhnliche Leben, das ist meine Botschaft heute. Das ist eine ganz gewaltige Herausforderung. Du kannst nur weiterkommen, nur was Neues erleben und so weiter, wenn du bereit bist, deine Trampelpfade zu verlassen. Neue Wege zu gehen. Ja, aber früher hat man das immer so gemacht. Ja, früher ist man auch mit der Pferdekutsche gefahren. Früher hat man, ja, am Waschbrett gewaschen. Und früher hat man, was weiß ich, was man früher alles gemacht hat. Ja, aber heute macht man das nicht mehr. Warum auch immer. Wer nicht absagt allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein, sagt der Herr. Also raus aus diesen gewohnten Trampelpfaden. Ihr sollt meine Nachfolger sein, der Herr Jesus, sagt der Herr Jesus. Und bei dir, wenn du anfängst mit Jesus zu gehen, da ist nichts mehr beim Alten. Da passiert so viel Neues und es begab sich. Aber bevor das alles passiert, müssen deine ganzen Altlasten abgebaut werden. Da hat sich so viel angesammelt, so viel angestaut. Das musst du erstmal abgebaut werden. Du musst dich von der Vergangenheit lösen. Das sind so viele Dinge. Und deshalb, die Erlösung ist nicht nur von den Sünden, sondern die Erlösung von Gewohnheiten. Was das auch immer ist. Gott sagt zu Abraham, verlass dein Land, verlass deinen Geburtsort, verlass dein Haus, das Haus deines Vaters und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Verlass. Weißt du, wenn Gott etwas Neues anfangen will, dann musst du dein Vaterhaus, dein Geburtsort, alles verlassen. Also alles vergessen. Und alles, was die Leute dir angetan haben, auch vergessen. Und Gott befahl, das ganze vertraute Umfeld zu verlassen und ein unbekanntes Ziel anzupeilen und anzugehen in ein Land, das ich dir zeigen werde. Nicht, dass du dir ausmalst und nicht, was die Leute dir zeigen. Ach, in Kanada, da kann man wunderbar leben. Nein, Gott führt den Abraham in eine Wüste zuerst einmal, durch die Wüste. Abraham hatte keine Ahnung, wohin die Reise ging. Und wofür sie da war, aber es war ein Gottes Befehl, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und er gehorchte. Und genau das ist, wie Erneuerung passiert. Gott zeigt dir Schritt für Schritt. Er zeigt dir nicht alles auf einmal. Er gibt so häppchenweise täglich unser Brot. So immer, so in Salamitechnik. Befehl ist Befehl, er gehorcht und er geht. Und das machte Abraham zum Vater der Gläubigen. Er ist der Urheber was und zeigt uns, was Glaube ist, wie Glaube realisiert wird. Er gehorcht, Gott redet und er gehorcht. Abraham stellte sich nicht gleich, er sagt, ich muss jetzt hier bleiben, das ist Gottes Plan, das ist mein Vater, ich kann den alten Mann doch nicht hier lassen. Nein, er geht, er nimmt den Vater mit, in Haran beerdigt er nachher den Vater und dann sieht er wieder weiter. Abraham war bereits bereit auszusteigen aus Ur in Chaldea und deshalb ist die Frage, sind wir bereit, Aussteiger zu sein. Nicht so wie die Rollheimer hier bei uns die ohne Strom und ohne Wasser leben wollen. Nein, sind wir bereit, die Welt zurückzulassen. Das, was uns abhängig macht, was uns zu einem Sklaven macht, sind wir bereit, von der Bequemlichkeit erlöst zu werden. Und Bequemlichkeit ist ein ganz großes Problem bei Christen. Ach, das ist heute so schön. Hier haben wir uns so gemütlich eingerichtet. Und Leute, immer wenn es am gemütlichsten wird, müssen wir umziehen. Immer, auch geistlich. Auch geistlich. Bist du bereit zur Veränderung, was Neues? Wir waren arme Leute drüben in Russland. Wir waren nicht so reich. Aber meine Mutter hatte eine Krankheit gehabt. Und die Krankheit war, dass sie so alle 2-3 Monate die Wohnung umgestellt hat. Kommst nach Hause, verstehst, das Bett ist auf der anderen Seite. Wir haben nicht viel Platz gehabt, aber die hat ständig verändert. Und dann sagt, weißt du, wir brauchen immer Veränderung. Meine Mutter hat immer uns gelehrt, wir brauchen Veränderung. Dass niemand sagt, das ist mein Platz und das ist mein Topf. Immer Veränderung. Das Leben braucht Veränderung. Sind wir bereit, unsere Denkweise zu verändern? Abrahams Beitrag an dieser Welt ist so groß, er war bereit, auf Gott einzugehen. Und Gott versucht, Einzelne zu verändern, nicht die ganze Masse. Gott wollte den Abraham. Weißt du, das war für die Heiden ein Kulturschock. Was? Dieser Scheich verlässt unsere Stadt. Der Abraham hat Knechte gehabt, 318 Leute, Männer, die für ihn kämpften. Der konnte gegen Könige in den Krieg gehen. Denk nur an die Geschichte von Sodom und Gomorra. Da konnte der arme Lot befreien. Da kannst du es nicht fassen. Der Scheich, der zieht aus, der wandert aus. Der will mit uns, mit dieser Zivilisation nichts mehr zu tun haben. Oh. Keiner konnte es fassen. Aber hier lernt er das Gottvertrauen. Auf Gott zu hören. Abraham geht mit Gott. Und das ist Veränderung. Auszuziehen, auszusteigen. Die alten Beziehungen zu brechen. Wer nicht absagt allem, was er hat, kann nicht gesegnet werden. Also das, was ihn bindet. Und Abraham hat eine ganze Weile gebraucht, bis er richtig erlöst wurde. Weißt du, bis der Vater starb, bis der Lot sich von ihm trennte und so vieles andere mehr. Und sogar noch die Engel haben damit noch zu kämpfen gehabt. Der Jakob geht noch zurück nach Mesopotamien und holt sich von dort noch eine Frau. Oder zwei. So, alles zu verlassen. Die Verwandtschaft, die Familie, die alten Freunde, die Kumpels, seine Gefährten. Und es war auch bei den Aposteln nicht anders. Weißt du, das ist die Bedingung für jeden, der Jesus nachfolgen will. Bis heute. Und sie verließen den Vater, die Fischernetze, die Genossenschaft und sie folgten Jesus nach. Sogar, dass die Schwiegermutter von Petrus Kopfschmerzen bekommen hat, Migräne. Was? Und was macht meine Tochter? Der geht da mit Jesus spazieren, wandert durch die Gegend. Sie verließen ihre Netze und plötzlich tauchten ganz andere Werte in ihrem Leben auf. Jesus sagt, ihr fischt jetzt Fische, aber ich will euch zu Menschenfischern machen. Ihr seid zu was Höherem berufen. Und Geschwister, und wir sind, ob wir glauben oder nicht, jeder Mensch ist nicht nur, dass er seinen Beruf hat, sondern er hat eine Berufung. Und diese Berufung müssen wir festmachen. Aus den einfachen Fischern werden Menschenfischer. Sie wurden was Besonderes. Und zwar erst, nachdem sie sich von den Menschen trennten, die Menschen verließen. Du wirst erst was Besonderes, wenn du wie Abraham lernst, auf Gott zu schauen, auf Gott zu vertrauen und die Menschen links liegen lässt. Nicht, dass du die Menschen hasst oder dass du die Menschen nicht magst, aber Gott ist Nummer eins. Und dann kommst du und dann kommen die anderen in aller Liebe. Gott wartet auf unsere Hingabe. Und erst wenn wir Gott hingegeben sind, können wir gesegnet werden. Und erst als Abraham bereit war, sogar seinen Sohn Isaak zu opfern. Du siehst also, was Nachfolge ist. Nicht nur ich glaube an Gott. Den Sohn, den du liebst, für den Sohn, den du geglaubt hast, auf den Sohn, den du so lange gewartet hast, gib mir deinen Sohn. Bist du bereit? Wir machen das so leicht und denken, ach, der Mann hat es ganz einfach gehabt. Nein, der hat Tag und Nacht nicht mehr schlafen können und nicht mehr essen können. Der ist krank geworden. Was? Der liebe Gott will meinen Sohn haben. Den Isaak. Ich habe schon den Ismael davon gejagt und jetzt will er auch noch den haben. Die Hingabe ist es. Erst was Segen bringt. Und dann, als er seinen Sohn auf dem Altar liegen hat, dann sagt der Engel, und nun erfahre ich die Wahrheit, dass du Gott über alles liebst. Und jetzt wirst du gesegnet sein. Weißt du, Gott will die Wahrheit wissen von dir. Liebst du den Herrn wirklich? Und du kannst nur deine Liebe zeigen durch die Hingabe. Bist du bereit, deinen Sohn deine Zeit, deine Kraft, deine Gesundheit, egal was, zu opfern. Jesus dient man freiwillig, ohne Zwang und ohne Druck. Gott will deine freiwillige Hingabe, dass du ihm freiwillig dienst, dass du ja Zeit dich für Jesus nimmst. Du hast keine Zeit. Für Gott hat man keine Zeit. Der Teufel gibt für Gott keine Zeit. Also, da musst du das machen, da musst du das erledigen, da musst du das erledigen, das musst du erledigen, oh, das musst du erledigen, den Anruf musst du erledigen, da musst du noch was überweisen, da musst du noch hingehen und was sagen, verstehst du? Ja, du bist gar nicht mehr fertig. Du brauchst 48 Stunden am Tag. Aber wenn du dich hingibst, dem Herrn Jesus hingibst, und je mehr du dich auf Jesus konzentrierst, desto mehr Kraft bekommst. Und ich habe eines festgestellt, weißt du, wenn du den Tag mit Jesus beginnst, mit Gott beginnst, läuft der Tag ganz anders. Wie geschmiert. Wie geölt. Ja, wenn der Tag, weißt du solltest so lernen, um was es wirklich geht. Lerne, deine Gewohnheiten zu brechen. Weißt du, normalerweise schnell anziehen und gleich ins Geschäft rennen, das ist vom Teufel. Du solltest Zeit nehmen. Morgenstund hat Gold im Mund. Ich werde nie vergessen, ich sitze in der U-Bahn in Stuttgart, fahre, ja, ich habe auch noch gearbeitet zu der Zeit, fahre ins Geschäft und da sitzt einer und ich gucke da, denke, das gibt's doch nicht. Der Mann guckt aus der Hose Pyjama, Schlafanzug raus. Denke, das gibt's nicht. Und sie sieht anständig angezogen sonst, aber Pyjama kommt aus der Hose. Dann sage ich, entschuldigen Sie, aber aus Ihrer Hose guckt Pyjama raus. Dann gesagt, um Himmels Willen. Heute ging es so schnell, dass er es vergessen hat, die Pyjama auszuziehen. Und so in Arbeit. Und so rennen viele ins Geschäft. Und die wissen gar nicht, dass sie innerlich gar nicht vorbereitet sind. In Pyjama rennen sie. Ins Geschäft. Weißt du, wenn du mit Gott geredet hast morgens, bevor du ins Geschäft gehst, bevor du dem Teufel begegnest, dem Antichristen begegnest, dem System begegnest oder was es auch immer ist, solltest du das Angesicht Gottes geschaut haben. Und wenn du das Angesicht Gottes morgens geschaut hast, noch bei der Dunkelheit, beim Hahnenschrei, wenn du das Angesicht Gottes geschaut hast, dann kannst du nachher dem Teufel ins Gesicht spucken. Ja, da kannst du ihm entgegentreten, da kannst du ihm widersprechen und sagen, nee. Und dann kannst du sagen, Chef, ich brauche mehr Geld. Ja. Weißt du, die meisten Leute haben nicht Mut zu fordern. Wir sollten Zivilcourage haben, aber die meisten machen Bücklinge. Ich darf nicht wissen, weißt du, heutzutage die Arbeit ist Mangelware. Nein, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause, sagt der Herr. Durch die Hingabe verwandelt sich unser Leben, wenn du Gott dich hingibst, wenn du morgens mit dem Herrn geredet hast. Und deshalb ich empfehle, Leute, bevor ihr in die Arbeit rennt, sucht Gott. Und ich habe die Tage nochmals gesprochen. Ich glaube, gestern habe ich meine Mutter gelobt. Meine Mutter hat gerne so gemalt, so Schnörkelchen, Blümchen und Häschen und was weiß ich. Nicht nur Ostereier. Bei uns gab es keine Ostereier. Aber sonst andere Sachen hat sie gemalt. Und da hat sie so einen Spruch gemalt und sie hat überall die ganze Wohnung mit Sprüchen behängt. Schön und selber so. Und sogar, sie hat sogar manchmal Blumen an der Wand gemalt. So, und ein Spruch hing über die Tür. Geh nie ohne Gebet und Gottes Wort aus deinem Hause fort. Das haben uns, also wir Christen wurden so eingeprägt. Geh nie ohne Gebet und Gottes Wort aus deinem Hause fort. Denn dein Haus, deine Wohnung ist dein Heiligtum. Das ist deine Kapelle. Das ist dein Altar zu Hause, vor deinem Bett oder vor deinem Stuhl, vor dem Tisch, wo du Gott anbetest, wo deine Bibel offen ist. Das ist dein Heiligtum. Geh nie ohne Gebet und Gottes Wort aus deinem Hause fort. Vielleicht malst du auch über deine Tür. Heilig dem Herrn. Hingabe. Weißt du, das beeinflusst dein Gefühl, dein Denken. Aus der Hingabe von zwei Menschen entsteht neues Leben. Verstehst du? Und aus der Hingabe Gott und Mensch entsteht auch neues Leben bei uns. Durch die Hingabe an Gott, da entsteht so vieles. Selbstverwirklichung, Selbstentäußerung, was weiß ich, Selbstbewusstsein. Die Hingabe sammelt Kräfte. Und deshalb, wir brauchen zuerst, bevor wir rausgehen, dass wir Kräfte sammeln. Dass wir mit Lob und Dank in die Arbeit hineingehen. Und wir haben mal eine Gebetsnacht gehabt, die ganze Nacht durchgebetet in Stuttgart West, in der Teestube, unten im Keller. Haben wir gebetet, wunderbare Zeit gehabt, Menschen haben Geistestaufe bekommen in jener Nacht und vieles andere mehr. Und gegen 5:30 kommen wir raus, dann kommt ein Zeitungsträger vorbei, sagte, wo kommen Sie her? Sie sind so geladen. wir sind zur Taufe gefahren. Na ja, gleich anschauen. Wo kommen Sie her? Wir waren so voller Freude. Verstehst du, wir haben nicht geschlafen. Wir haben gebetet, Gott gelobt und gepriesen. Wir haben sogar einmal, in Stuttgart gibt es ja noch Erdbeben zwischendurch, und wir haben einmal so gebetet und wir sind dann fertig mit dem Gebet, kommen raus und draußen stehen Leute, denke ich, was ist denn da passiert? Dann kommen wir raus, dann sagen die Leute, was ist mit Ihnen los in Stuttgart West noch? Was ist mit Ihnen los? Wir haben Erdbeben. Das haben wir gar nicht gemerkt, weil wir so in Gott waren, verstehst du? So begeistert von Gott waren. Da merkst du diese ganzen Schwierigkeiten nicht, verstehst du, wenn du die Herrlichkeit Gottes erlebst. Da werden Kräfte freigesetzt. Jesus gab uns ein Beispiel der Hingabe. Er hat morgens früh angefangen. Und bevor die Dämonen kamen und bevor die Probleme kamen, hat er zuerst mal seinen Vater besucht. Mit seinem Vater geredet. Und er zeigte, wozu er dann fähig ist. Er kam runter. Und bevor sie gefrühstückt haben, hat er schon geistliche Speise zu sich genommen. Und da kann man ja stark sein, wenn man geistliche Speise genommen hat. Und deshalb, Lebenshingabe, Lebensübergabe an Gott ist diese Schlüsselerfahrung für uns, dass wir diese gewohnten Trampelpfade verlassen und nicht mehr so führen. Und dann heißt es dann, überall wo Jesus dann nachher nach der Gebetsstunde kommt, es begab sich. Es begab sich. Es begab sich. Es begab sich. Verstehst du? Dann musst du nicht groß planen, dann ist der Heilige Geist dein Manager. Dann, es begibt sich. Dann musst du nur noch hinstellen und es wird sich begeben. Da ruft dich jemand an, dann rempelst du jemand an, dann, was weiß ich, was da alles passiert, dann siehst du dort was und sagst, ach, das ist doch ein Fall für mich. Ja? Lebensübergabe. Es reicht nicht aus, dass es vielleicht nur einmal passiert, dass du einmal so ein Wunder erlebst. Nein, Gott will, dass du ständig, permanent die Herrlichkeit Gottes über dein Leben erlebst. Und das ist, verlass das Gewohnte. Nicht nur einmal oder alle 10 Jahre mal solche Segenstunden. Hingabe. Weißt du, Hingabe nicht an irgendeine Instanz, eine Macht oder nein, Hingabe an Gott. Und da erlebst du die göttlichen Kräfte, wie sie wirksam werden. Bevor Johannes die Offenbarung geschaut hat, und die Offenbarung ist ein schreckliches Buch, zumindest was das Mittelstück. Ist ein furchtbares Buch. Antichrist, falscher Prophet, Gerichtsengel, was weiß ich, Tod und Teufel. Aber bevor Johannes all das aufschreiben konnte und gesehen hat, hat er zuerst den Herrn geschaut. Kapitel 1, Vers 17, Offenbarung. Hat den Herrn gesehen. Den Mann, der uralt ist. Der Augen hat wie Feuerflammen, weißes Haar. Und er sieht den Herrn. Und als er den Herrn gesehen hat, kann er den Antichristen angucken. Und dann sieht er auch Babylon, Fall Babylons. Und wir sind wahrscheinlich hier ganz kurz davor, dass der Kapitalismus fällt, die ganze Wirtschaftsmächte zusammenbrechen. Und wir sehen, was wie Europa wunderbar einig ist, nur von hinten gesehen. Verstehst du? Das ist alles nicht mehr so Gold. Die goldene Zeit ist vorbei. Jetzt kommen die 10 und sie werden uneins sein. Und die Kämpfe sind da und der Streit ist da. Und der Johannes sieht das alles und sagt, mach mir nichts aus. Ich weiß, am Schluss haben wir als Kinder Gottes ein Happy End. Und das ist diese Gewissheit. Bei uns steht nicht am Ende der Tod. Bei uns steht am Ende der Herr. Bei uns steht nicht am Ende die Schwierigkeit oder sonst was oder Auswegslosigkeit oder Untergang. Nein, die Rettung, die Erlösung. In der dunkelsten Stunde wird plötzlich der Herr aufleuchten. Preis dem Herrn. Aber du musst auch bereit sein, dich darauf vorzubereiten. Hingabe an Gott. Das gehört zu unserem Leben. Wie ein Magnet musst du vom Herrn angezogen sein. Weißt du, da ist wenn ein Eisenstück vom Magnet aufgenommen wird, da ist keine Verbindung, aber die sind so angezogen, da klebt so, wenn es stark Magnet ist, das hebt alles hoch, in der Metallbranche, wenn du dich ein bisschen auskennst, starke Magnete. Und genauso, wir werden vom Herrn so angezogen, dass wir nicht mehr loskommen. Herr, ich kann dich nicht lassen, ohne dich bin ich verloren. Wer ein gewöhnliches Leben lebt, der sollte sich bekehren. Der muss rausbrechen. Und das ist einfach wieder ganz neu anfangen, um ungewöhnlich zu werden. Rausbrechen. Leidenschaftlich anfangen zu leben. Man sagt in der Welt draußen, und man sagt auch woanders auch im Geistlichen, was du nicht mit deinem Leben unterschreiben kannst, ist nicht wert, dass du lebst. Was du nicht mit deinem Leben unterschreiben kannst, also diese Leidenschaft, Passion. Und wir sind jetzt in der Karwoche. Und wir sehen, der Herr Jesus hat mit seinem Leben unterschrieben. Wer ein ungewöhnliches Leben leben will und lebt, der gibt niemals auf. Weißt du, der hat immer noch große Träume, auch wenn er nichts zu träumen hat. Josef im Keller, im Gefängnis, als Sklave, er träumt weiter. Oh, es wird der Tag X kommen, da werden sich alle vor mir beugen. Da werden alle zu mir kommen. Oh, wann, wie, wo, weiß ich nicht, sehe ich nicht. Aber er wusste ganz genau, das, was Gott sagt, kann kein Tod und kein Teufel aufhalten, verhindern. Auch nicht die bösen Buben, die bösen Brüder. Verstehst du, die wollten verhindern. Jetzt kommt der Träumer, schaut her. Nein, der hat weiter geträumt und weiter Träume ausgelegt. Weißt du, der hat weitergemacht. Josef war ein Spezialist in der Träumerei. Der hätte Traumbücher schreiben können. Und er hat dem Pharao die Träume ausgelegt und er hat perfekt gestimmt. Und die Welt hat überlebt, weil er die Träume ausgelegt hat und weil es jemanden gab, der sich auf Träume versteht. Weißt du, du musst nicht gleich aufgeben, wenn es mal nicht klappt, wenn es nicht funktioniert. Wer ein ungewöhnliches Leben leben will, der tut immer etwas, der hört nicht auf. Er tut etwas mit dem Herzen, mit Seele und mit Geist. Er tut es mit Überzeugung, mit großer Gewissheit. Weißt du, das ungewöhnliche Leben ist ein Geistesleben. Von innen heraus, vom Herzen. Weißt du, du lebst im Sieg, auch wenn du Niederlage hast. Und wir müssen lernen, durch Niederlagen Siege zu bekommen. Ich habe in Heilbronn oder Stuttgart oder Heilbronn, jetzt weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, nein, der war noch in Stuttgart. Und es war schon vor 40 Jahren. Und ich habe einen Bruder gehabt, der hat über 150 Bewerbungsschreiben geschrieben. Verstehst du? Und immer geschrieben und immer wieder, ich weiß noch wie heute, wie oft kam er nach vorne, hat den Brief auf den Altar gelegt, sein Bewerbungsschreiben, gebetet, die Hände aufgelegt und wieder gegangen und wieder eine Absage. Und wieder eine Absage. Und wieder eine Absage. Also nur noch Absage. Der lebte nur noch von Absagen. Der hat gleich schon gewusst, wenn im Briefkasten so ein Brief war, war es schon Absage. Und ich weiß nicht mal noch, wie viel mehr oder über 150 Bewerbungsschreiben. Irgendwo hat er dann eine Zusage bekommen und heute ist er ein Ingenieur bei Daimler-Benz. Hat eine Stelle bekommen, die Stelle, die er sich immer gewünscht hat. Weißt du, aber Haufen Bewerbungen. Wie der zermürbt war, da hat er sich gefragt, habe ich noch Wert überhaupt? Warum habe ich studiert? Warum habe ich gelernt? Warum das alles? Hat das mein Leben Wert? Und der Teufel sagt, schmeiß doch dein Leben weg, es hat keinen Sinn. Wie oft hat der Teufel den zermürbt? Depression hat er bekommen, musste ärztlich behandelt werden. Ja, das war die Situation. Aber da hat Gott sich festgehalten. Er sagt, ich bin ein Kind Gottes, Gott hat mich berufen, ich habe diesen Beruf mit Freuden gelernt und ich muss ja von etwas leben, ich muss meine Arbeit tun. Und jetzt in der Entwicklungsetage arbeitet er beim Daimler. Gott ist gnädig. Gott ist barmherzig. Und er prüft unsere Geduld. Geduld ist eine Tugend. Diese Hartnäckigkeit. Die preußische Tugend. Hartnäckig. Ich bleib dran. Ich habe euch die Geschichte schon aus Reders Deutsches erzählt. Da ist eine Frau, die wollte Chefsekretärin werden in dieser bestimmten Firma. Und Reders Deutsches, die schreiben keine Märchen. Das sind echte Lebensgeschichten, bewährte Geschichten, nette Geschichten, so wie in dieser Geschichte lese ich, die wollte unbedingt die Stelle in dieser Firma haben. Und die geht in die Personalabteilung, braucht man nicht, wollen wir nicht, kann man nicht. Und die sagt, nein, ich möchte hier nur einfach so umsonst ein bisschen mitarbeiten, mithelfen in der Druckerei, die Briefe sortieren und so und was. Also irgendwo mitarbeiten. Und dann hat sie ein halbes Jahr umsonst gearbeitet, dass die Kollegen anfingen, Geld für sie zu sammeln. Und sie sagt, guck mal, die Frau arbeitet umsonst hier und so weiter. Die hat so Spaß hier an dieser Arbeit, an dieser Firma, die möchte hier arbeiten. Lasst uns zusammenlegen für die Kaffeezeit und dergleichen. Halbes Jahr. Nach einem halben Jahr, der Personaldirektor hört es, da ist eine Frau unten, die arbeitet umsonst. Und schon mehr als ein halbes Jahr. Und dann will sie diese Frau sehen und bespricht und so weiter. Dann kommt sie langsam irgendwo in eine Abteilung als Schreibsel. Und nach und nach ist tatsächlich Chefsekretärin geworden. Ein langer Weg. Wer was werden will, der muss diesen Kreuzesweg nehmen. Deshalb, du solltest dich nicht mit minderwertigen Zielen abgeben. Du solltest dir hohe Ziele stecken und diese Ziele verfolgen. Ungewöhnliche Arbeiten, ungewöhnliche Aufgaben. Das will ich. Genau das. Obwohl es dir gar nicht versprochen ist, obwohl die gar nicht brauchen, gar nicht suchen diese Leute, gar nicht gewünscht sind. Und so wie Josef, der hat eine Vision gehabt von seinem Leben. Wer wirklich im Glauben lebt, der lebt aus Überzeugung, der lebt im Sieg, der lebt in den inneren Frieden, der lebt in der Freude, der weiß, wofür er lebt und was er will und was Gott aus ihm machen kann. Vielleicht nicht heute, aber vielleicht in 20 Jahren. Und du sagst ja, aber ich muss 20 Jahre warten. Weißt du, wenn deine Axt scharf ist, du musst zuerst mal deine Axt schärfen, bevor du in den Wald gehst und Bäume fällst. Weißt du, mit deiner stumpfen Axt, dann klopfst du und haust und so weiter und verlierst noch die Axt womöglich, wie der dort am Jordan, der Prophetenschüler. Die Axt muss scharf sein. Und mit einer scharfen Axt machst du in kurzer Zeit mehr als mit einer stumpfen Axt. Weißt du, ich werde nie vergessen, Arthur Blessed war bei uns in der Gemeinde, der das Kreuz trägt, so durch die Kontinente, und der war bei uns in der Gemeinde. Ich dachte, wir müssen so groß vorbereiten, Seelsorger, Helfer, Evangelisten, Traktat verteilen und. Ach, da sagt er, Bruder Matthäus, das macht dir nicht so viel Sorge. Der Heilige Geist macht in 5 Sekunden mehr, als was wir in 50 Jahre Arbeit, knochenharte Arbeit schaffen. In 5 Sekunden. Und dann sehe ich, wie er dann mit seinem Kreuz durch die Straße zieht. Jesus liebt dich, der Herr ist gut. Gott segne dich. Und was, denke, liebe Zeit. Und nachdem er so Smiley aufgeklebt mit seiner Adresse und was weiß ich, unsere Adresse auch, wo unsere Gottesdienste sind, so Smiley. Und wir haben über 20 Leute aus dieser Straßenevangelisation bekommen. Nur mit den Smileys. Die Leute waren so fasziniert von diesem Mann mit dem Kreuz. Und der Heilige Geist macht in 5 Sekunden mehr, als was du in 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 Jahren schaffen kannst. Gottes Plan. Weißt du? Gottes Pläne gehen in Erfüllung. Und du musst keine Angst haben von Dingen, was kommt und was ist und was nicht ist. Gottes Pläne gehen in Erfüllung. Gott sagt, Jeremia Kapitel 29, Vers 11, ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, über uns, über dich persönlich, nicht nur allgemein über euch, über Deutschland, nein, über dich. Gott weiß, was er für Gedanken über dich persönlich hat. Du verstehst es vielleicht nicht. Sagst ja, lieber Gott, guck mal, ich bin krank, schwach, elend, zerbrochen, geknirscht oder zerknirscht. Ich habe nicht Gedanken des Unheils und euch, ja, dass ihr verzweifelt. Ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Gottes Pläne sind immer gut, ihr Lieben. Halleluja. Deshalb fang an, ein ungewöhnliches Leben zu leben. Nicht nach deiner Fassung, nach Gottes Zuschnitt, nach Gottes Norm. Alles, was Gott zufügt und alles, was in deinem Leben passiert, einer der letzten Predigten waren, du kannst gegen Gottes Willen nichts machen. Es kommt, wie es kommen muss. Du kannst dich strampeln, so viel du willst. Es wird nicht anders werden. Und je mehr du dich strampelst, desto schlimmer wird es. Desto tiefer sinkst du. Deshalb lass es geschehen. Dein Wille geschehe. Unser Leben, wenn du dein Leben Gott übergeben hast, dein Leben wird von ihm umgestaltet zu was Ungewöhnlichem. Halleluja. Wir werden von Gott gehalten. Wir werden, ja, so an Gott kleben wie von einem Magnet. Und Gott ist unser Fremdenführer. Abraham machte keine Gedanken. Wir sind Gottes Kinder. Und Gottes Kinder werden von Jesus begleitet. Von Jesus betreut, vom Heiligen Geist betreut. Und Gott ist unser bester Pädagoge. Mach dir keine Sorgen. Weißt du, das ist sorgenfrei zu leben. Bin ich irgendwo kaufe ich mir einen Döner hier neulich und dann sehe ich so verschiedene Schnapsflaschen und Alkoholflaschen, dann eine Schnapsflasche Sorgenbrecher. Verstehst du? Sorgenbrecher. Oh, weißt du, das bräuchten viele Sorgenbrecher, aber diese Flaschen brechen keine Sorgen, die machen noch mehr Sorgen. So, Sorgenbrecher. Aber der Heilige Geist ist ein Sorgenbrecher. Ja, er bricht die Sorgen. Beim Auszug der Kinder Israel, da fühlt der Herr sie durch die Wüste, hier 5. Mose 32, Vers 10, er hüllte sie in der Wüste, in der Wolke und so weiter, er behandelt sie wie sein Augapfel, wie ein Adler sein Nest beschützt und über seine Jungen schwebt und passt auf sie auf und die Flügel über sie ausbreitet, so hat der Herr über den Jakob und seine Kinder seine Flügel gebreitet. Weißt du, und daher kommt das schöne Gebet, breit aus die Flügel beide. Verstehst du? Der Herr soll die Flügel über unser Leben ausbreiten. Und wenn die Flügel über unser Leben ausgebreitet sind, dann wohl uns. Wer mit Gott lebt, der lebt in seinem Reichtum, in seiner Fülle, in seinem Segen. Dem wird alles gegeben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, heißt es. So wird euch dann alles andere zufallen. Setzt das Reich Gottes an erster Stelle. Ich werde nie vergessen, ich habe diese Geschichte gelesen, bin begeistert, bin bis heute immer noch begeistert. Und ich bin für gute Geschichten immer zu haben und offen. Und in dieser Geschichte hieß es, du kennst alle die Zahnpasta Golgate. Die kennst du. Das ist Waschmittelfirma. Also vor vielen, vielen Jahren in der Rezession, in der Zeit der Depression, da war ein junger Mann arbeitslos und hat gesagt, er war Christ. Und lieber Gott, wenn ich eine Arbeit bekomme, von meinem ersten Gehalt kriegst du den Zehnten. Von meinem ersten Gehalt kriegst du den Zehnten. Und tatsächlich hat er in der Wäscherei eine Arbeit bekommen und hat den Zehnten gegeben und den zweiten Monat nochmals den Zehnten gegeben und immer den Zehnten, hat sich angewöhnt, den Zehnten zu geben. Das ist auch eine Angewohnheit, regelmäßig den Zehnten zu geben. So, und dann gibt er den Zehnten und weißt du, plötzlich heiratet er die Tochter von dieser Wäscherei und gemeinsam bauen sie die Firma Golgate auf zum Weltkonzern. Mittendrin in der Rezession, in der schwierigen Zeit. Weißt du, es gibt keine schwierigen Zeiten. Für Gott gibt es keine schwierigen Zeiten. Gott kann das Unmögliche möglich machen, das Gewöhnliche ungewöhnlich, aber wir müssen Gott treu sein. Und er blieb bei seinem Zehnten. Auch eine Gewohnheit. Es gibt gute Gewohnheiten. Und wenn du Kind Gottes bist, Gott gibt dir immer just in time, was du brauchst. Es kommt immer das, was du brauchst. Du beginnst ein wundersames Leben, ein Leben, das du nicht von dir bist, dass du sagen kannst, ich lebe, ja, ja, ich lebe, wie Paulus, aber Christus lebt in mir. Gott, der Heilige Geist lebt in mir. Das ist ein mystisches Leben, kannst nicht erklären. Du musst durch viele Prüfungen durch. Es ist nicht einfach, nicht leicht. Und wenn du ein Kind Gottes bist, hast du doppelt so viele Schwierigkeiten wie der normale Mensch. Weißt du, der normale Bürger hat auch Schwierigkeiten, aber der Christ hat nochmals eine Portion mehr. Weißt du, aber warum? Das sind alles deine Weiterbildungen. Deine Schulungen. Du lernst, Gott zu vertrauen. Und deshalb hast du mehr als die anderen. Und du bewährst dich und du bleibst fest und unerschütterlich und gehst deinen Weg weiter. Wer mit Gott lebt, der hat ein anderes Privatleben. Wer mit Gott lebt, der lebt ein Leben der Geborgenheit, in Verantwortung vor Gott, hat eine Beziehung zum Herrn und Gott inspiriert ihn. Weißt du, Gott ist es, der steuert Menschenherzen wie Wasserbäche. Gott ist es, der Dinge in Bewegung bringt. Gott gibt ihm da neue Gedanken. Das ist, was ich verstehe. Und er wird die Fenster des Himmels auftun und Segen herabschütten. Malachi Kapitel 3. Der gibt uns positive Gedanken, dass du nicht verzweifelst, dass du nicht unten am Boden liegst. Mit Gott werde ich schaffen. Auch jetzt die 151. Bewerbung. Oder wie viele auch immer. Oder ich fange was anderes an. Eigentlich, weißt du, plötzlich viele Menschen, die Gott vertraut haben, die haben eine Lücke gefunden, eine Marktlücke gefunden. Und das war ihr Geschäft. Verstehst du, durch Arbeiten wird niemand reich. Durch Geschäft. Weißt du, und wir sollen Geschäft suchen. Herr, wo ist deine Marktlücke? Du kannst nicht mehr die großen Konzerne, Coca-Cola und Daimler und IBM, die kannst du vergessen. Aber du musst eine Nische finden. Und Menschen, die mit Gott leben, die finden eine Nische. Einen Spalt. Und hier verstecken sie sich und hier finden sie einen Platz. Ja, da gibt's, weißt du, wir denken an Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wenn du mit Gott lebst, lebst du im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Nicht nur in Amerika, das kann hier bei uns in Berlin auch passieren. Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Plötzlich hast du eine Idee, etwas, was niemand gehabt hat vorher dir. Und nachher sagen wir, Mensch, da wäre ich auch drauf gekommen. Das hätte ich auch so gesehen, verstehst du? Hinterher. Aber du hast ein Patent. Ja, das ist das Leben. Ich lebe doch nicht mehr ich. Gott gibt uns unseren neuen Glauben, frischen Glauben. Du lebst nicht von Schuldgefühlen, lebst nicht beschwert, belastet. Du hast viele Probleme in deinem Leben. Aber in diesen Problemen, im Leiden, in den Schwierigkeiten, wird was Neues geboren und gezeugt. Ja, wir geben oft viel zu viel auf. Als Edison Kautschuk erfand, hat er 17.000 Versuche gemacht. Mach du mal 17.000 Versuche und verstehst, jedes Mal geht's daneben, klappt es nicht. Und irgendwann nach 17.000 Versuchen ist Kautschuk. Und heute ist es selbstverständlich, dass du Autoreifen fährst und die Autos bereift sind und das und so weiter. Gummireifen, Gummistiefel und alles vieles mehr. Verstehst? Aber du musst versuchen, nicht aufgeben. Und die, die was geleistet, was gebracht, zu was gebracht haben, die haben nicht aufgegeben. Ungewöhnlich bleiben. Leben. Gott will auf ungewöhnliche Weise dir begegnen, dich inspirieren, dich versorgen, dich führen. Ja, der Arme soll nicht fallen, der soll aufstehen, sagt die Bibel. Die Jünger Jesu hatten keinen Mangel, solange sie beim Heiland waren und solange sie mit dem Heiland zusammen waren, hat ihnen an nichts gefehlt. Weißt du, da konnten sie auch nicht eingeschüchtert und erschreckt werden vom Teufel. Die lebten, die machten weiter. Viele Enttäuschungen passieren nur, weil wir auf Menschen schauen und nicht auf Gott. Und auf Menschen hören und nicht auf den Herrn. Deshalb, ich ermute dich heute Abend ganz fest, verlasse die gewöhnlichen Wege, verlasse den Rat der Gottlosen. Weißt du, der Rat der Gottlosen ist das, wo Menschen sind Christen, sind religiöse Menschen, aber sie haben keine Verbindung zu Gott. Das sind Gottlose. Die waren mal Christen, aber sie haben keine Verbindung mit dem Herrn. Und deshalb, wir haben so viele gottlose Christen, die getauft sind, gefirmt sind, verblommt sind und was sonst noch alles. Aber sie sind nicht mit Gott. Die leben nicht mit Gott, die reden nicht mit Gott, die hören nicht auf Gott, die fragen nicht nach dem Herrn. Und deshalb haben wir so viel Mist in unserer Gesellschaft. Und so viel Schrott und so viel Unsinn. Ja, wandle nicht im Rat der Gottlosen, sondern bleib gepflanzt am Bach Gottes, am frischen Wasser. Deine Blätter werden nicht verwelken und du wirst Frucht bringen zu deiner Zeit, steht in meiner Bibel, Psalm 1. Lies mal nach. So verlasse das gewöhnliche Leben und fang an, ein ungewöhnliches Leben als Kind Gottes zu leben, wo auch immer. Gott möge uns segnen. Vater, ich danke dir, dass du uns herausführst aus Ägypten, herausführst aus der Wüste, herausführst aus Bequemlichkeit, herausführst aus irgendwelche ungeistliche Verhältnisse und göttliche Wege. Herr, du machst uns zu Kindern des Allerhöchsten. Wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes und wir dienen einem lebendigen Gott. Und Gott verzweifelt nicht, Gott wird nicht mutlos, Gott gibt nicht auf und Gott gibt uns nicht auf. Wir sind seine Kinder in seiner Hand und niemand kann uns aus deiner Hand reißen. Lieber Vater, ich danke dir, ich preise dich, dass du hier zu uns gekommen bist und dass du in unser Leben getreten bist. Wir haben unser Leben dir übergeben, Herr Jesus. Und weil unser Leben dir übergeben ist, sorgen wir uns nicht um unser Leben. Es ist jetzt dein Leben. Und wir möchten dein Leben ausleben, lieber Heiland. Heiliger Geist, hilf uns dazu. Amen.